Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So als Lesung hören wir heute auf den gesamten Psalm 47. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs ein Psalm. Klatscht in die Hände, ihr Völker alle. Jaucht Gott zu mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er wird die Völker von uns unterwerfen und die Nationen unter unsere Füße. Er wird unser Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Lob singt Gott, Lob singt. Lob singt unserem König, Lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, Lob singt mit Einsicht. Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die edlenden Völker haben sich versammelt und das Volk des Gottes Abrahams, denn Gott gehören die Schilde der Erde. Er ist sehr erhaben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne für uns beten. Ich danke dir, Herr Jesus, hier für dein Erlösungswerk und dass wir heute an diesem besonderen Feiertag noch intensiver an deine Himmelfahrt gedenken dürfen und du deinen Heiligen Geist auf diese Erde gesandt hast. Danke wiederum, dass du auf diese Welt gekommen bist, denn sonst wären wir ja allesamt verloren. Und doch gibt es Menschen, die dieses Geschenk, deine Gnade, nicht annehmen möchten und der Lüge des Teufels glauben. Und doch sagst du, wie wir eben gelesen haben, du bist der Höchste und der König der ganzen Erde. Halleluja. Das glauben und wissen wir und wir sind dankbar, dass du uns durch die Wiedergeburt zu deinen Kindern gemacht hast und wir dadurch in deine Gemeinde eingefügt werden können. Danke, dass du uns als Vater umsorgst, stärkst und hilfst und dass wir treu in der Bibel lesen und wir dadurch innerlich gestärkt werden und wachsen können. Ja, du sagst auch, dass wir uns gegenseitig dienen sollen, dass wir uns gegenseitig im Gebet tragen und helfen. Ja, auch lege ich dir unseren Bruder Siegfried Schoch hin, dass du auch jetzt durch ihn zu unseren Herzen redest. Schenke ihm Vollmacht, Kraft, Weisheit und öffne unsere Herzen jetzt für dein kostbares Wort. Ja, dir gehört alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr lieben Geschwister in Riedlingen, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Himmelfahrt. Ich darf auch Grüße weitergeben von meiner Frau. Sie lässt auch die Gemeinde, und das kennen sie ja viele, herzlich grüßen. Ja, ihr Lieben, heute ist ja Himmelfahrt, deshalb kommen wir hier zusammen. Im Alten Testament hat Gott den Israeliten geboten, dass sie zum Gedächtnis an wichtige Ereignisse einen Feiertag halten sollen. Passa zum Beispiel sollten sie halten, um sich an das Vorübergehen des Würgeengels vor dem Auszug aus Ägypten zu erinnern. In 2. Mose 12, Vers 17 sagt Gott: Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägypten geführt, darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Dieses Prinzip wurde von unseren Glaubensvätern übernommen und so haben sie Feiertage zum Gedächtnis an wichtige Ereignisse eingerichtet, wie Ostern, Pfingsten, Karfreitag oder eben auch Himmelfahrt. Bestimmte Ereignisse und Taten müssen immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, sonst gehen sie verloren. Die meisten von euch haben ja einen Führerschein und damit auch einen Sanitätskurs absolviert. Aber wie viele wissen noch wirklich, wie man jemand in die stabile Seitenlage legt? Und warum wissen sie es nicht mehr? Weil es nicht immer wieder ins Gedächtnis zurückgerufen wird. Ereignisse wie Advent, Weihnachten, Karfreitag, Ostern wären schnell aus dem Bewusstsein verschwunden, wenn wir nicht die Feiertage hätten. Und das Thema Himmelfahrt, das muss man ja auch mal kritisch sagen, ist in Freikirchen ja eher so ein unterbelichtetes Thema. Nur eine Gemeinde soll ja den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und da gehört Himmelfahrt eben auch dazu. Ein wichtiges Ereignis. Gehen wir es mal an. Die meisten von uns kennen Abschiedsszenen. Und in vielen Fällen sind sie schmerzhaft, tränenreich, vor allem, wenn es ein Abschied für längere Zeit oder gar für immer ist. In Lukas 24, die Verse 50 bis 53, wird uns so eine Abschiedsszene geschildert. Da heißt es, er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Also diese Abschiedsgeschichte liest sich irgendwie anders, als wir es gewohnt sind. Da fließen keine Tränen, da wird das Auseinandergehen nicht beklagt, im Gegenteil. Stell dir vor, es ist Abschied und alle freuen sich. Sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. So endet dieser Bericht und so endet das Evangelium von Lukas. Obwohl Jesus jetzt weggeht, sich verabschiedet hat, freuen sich die Jünger. Und Psalm 47, den wir vorhin gehört haben, der setzt ja noch einen drauf. Da wird in einer prophetischen Schau bereits die Himmelfahrt geschildert. Im Vers 6, Gott fährt auf mit Jauchzen und dem Schall der Posaune. Es war wohl so, dass Legionen von Engeln klatschen und Jesus zugejauchzt haben, als er in die himmlische Welt zurückgekommen ist. Freude, Jauchzen, das Ganze sprengt unsere Vorstellung von einem Abschied. Wir fragen deshalb, welche Bedeutung hat denn die Himmelfahrt eigentlich für uns? Brauchen wir dieses Fest überhaupt noch? Nicht nur als Pfeiler für einen Brückentag, für ein verlängertes Wochenende. Warum können sich die Jünger so freuen, wo sie doch jetzt endgültig von Jesus getrennt waren? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich drei Punkte mitgebracht, aber ich habe nicht drei Punkte den Text gegliedert, sondern ich habe in den drei Punkten eine dreifache Sichtweise auf Himmelfahrt. Drei verschiedene Sichten, Draufsichten auf Himmelfahrt. Das erste ist die heilsgeschichtliche Sichtweise oder Dimension. Das zweite ist die irdische Dimension. Und das dritte ist die himmlische Dimension. Und in allen drei Punkten wird es auch darum gehen, was bedeutet Himmelfahrt für mich. Der erste Punkt, die heilsgeschichtliche Dimension der Himmelfahrt. Himmelfahrt heißt erstmal, Jesus hat eine Grenze überschritten. Die Grenze zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Schon im Alten Testament wird uns gezeigt, wie man diese Grenze überschreiten kann, nämlich bei Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Diese Leiter hat mit ihrer Spitze bis in den Himmel gereicht und hat Himmel und Erde miteinander verbunden. Und ganz wichtig, die Himmelsleiter war vom Himmel her, von oben herab, auf diese Erde heruntergesetzt worden. In einer anderen Geschichte des Alten Testamentes haben die Menschen versucht, von unten her eine Himmelfahrt zwingen. Sie haben versucht, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht, so heißt es hier in 1. Mose 11. Und wie diese Geschichte ausging, ist bekannt. Nur von oben her, vom Himmel her, von Gott her, kann die Grenze zwischen Himmel und Erde überwunden werden. Von unten nach oben kann man keine Brücke zu Gott bauen. Jesus hat diese Grenze zwischen Himmel und Erde zum ersten Mal bei seiner Geburt überwunden. Bei der Himmelfahrt hat Jesus diese Grenze zum zweiten Mal überschritten, nun aber in umgekehrter Richtung, nämlich von der Erde zum Himmel hinauf. Und es wird bald eine weitere Grenzüberschreitung geben. Jesus kommt nämlich wieder. Die Wiederkunft ist dann die dritte Grenzüberschreitung von Jesus, auf die warten wir. Und die kommt hoffentlich bald. Wenn er wiederkommt, wird er die Grenze vom Himmel her überschreiten. Aber diesmal ist es keine Einbahnstraße mehr, sondern dann geht es in beide Richtungen. Wir werden ihm entgegengerückt in der Luft, schreibt Paulus. Dann geht es gleichzeitig von oben nach unten und Jesus kommt und wir von unten nach oben. Das Wunder der Verwandlung wird dargestellt im Bild von der Wolke. Die Menschen haben nur den Vorhang, die Wolke gesehen. Was dahinter war, ist unseren Blicken entzogen. Jesus ging aus der sichtbaren in die unsichtbare Welt und bei dem zweiten Punkt komme ich nochmal auf die Wolke zurück. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihm auch entgegengerückt werden in den Wolken. Auch hier wieder die Wolke, der Vorhang, der eine sichtbare von der unsichtbaren Welt abtrennt. Wir warten auf die Begegnung mit unserem Herrn, auf die Vereinigung von Haupt und Gliedern. Und in diesem Sinn bedeutet Himmelfahrt, weil Jesus in den Himmel gefahren ist, darf auch ich in den Himmel fahren, werde auch ich meine Himmelfahrt erleben. Bei der Wiederkunft werden die Toten zuerst die Himmelfahrt erleben, danach die, die dann noch auf Erden leben. Zwei Menschen im Alten Testament haben diese Entrückung, diese Überschreitung der Grenze zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt schon vor Jesus erlebt. Das waren Henoch, der eine, und Elia. Und gegen Ende der Heilsgeschichte werden ebenfalls zwei Zeugen, so werden sie in Offenbarung 11 genannt, in den Himmel in einer Wolke entrückt. Diese beiden Zeugen, vermutlich, genau weiß man es nicht, oder das gehen die Auslegungen ein bisschen auseinander, aber ich gehe davon aus, Mose und Elia, diese beiden Zeugen haben Buße und Umkehr gepredigt und sie werden bei der Herrschaft des Antichristen unter dem Beifall der Menschen getötet, öffentlich geschändet. Es ist ein Ereignis, das durch die Medien weltweit übertragen wird, das also noch vor uns liegt. Und überall wird dieser Sieg des endzeitlichen Herrschers gefeiert. Endlich sind wir die lästigen Zeugen los, endlich sind wir die lästigen Bußprediger los. Nach 3,5 Jahren, so steht es in Offenbarung 11, werden die Leichname jedoch von Gottes Geist zu neuem Leben erweckt, in den Himmel gerufen, ein Vorgang, der an Jesu Auferstehung und Himmelfahrt erinnert. Und das Geschehen wird dann bei den beiden Zeugen von einem irdischen Erdbeben mit zahlreichen Opfern begleitet, so steht es in der Offenbarung. Bleiben wir mal bei Elia, dem einen, der entrückt wurde. Der erfährt eine große Ehrung. Gott nimmt ihn hinweg und damit muss er den Tod nicht sehen. Nach der Himmelfahrt endet der irdische Dienst des Elia und der Dienst des Elisa beginnt. Elia wird von Elisa abgelöst. Und Elia ist nach der Schrift eine Vorschattung von Johannes des Täufers. In Lukas 1, Vers 17 lesen wir, und er, also Johannes der Täufer, den geht es hier, wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia. Und wem hat Johannes der Täufer den Weg bereitet? Eben Jesus. Und Elia hat Elisa den Weg bereitet. Der Name Elisa bedeutet, hat dieselbe Bedeutung wie Jesus, Jeshua und Elishua. Beim einen, das bedeutet immer Gott hilft, beim einen ist der Gottesname Jehova oder Yahweh bei Jesus und bei Elisa ist der Gottesname El. Das ist dieselbe Bedeutung. Also auch hier stimmt die Typologie, denn Elisa, Elishua ist eine Vorschattung von Jesus. Und noch etwas ist bemerkenswert, es gibt einen Elia, der mit dem ersten Kommen des Herrn zu tun hat. Das war, wie gesagt, Johannes der Täufer. Und es gibt einen Elia, der mit dem zweiten Kommen des Herrn zu tun hat. Und dieser Elia wird noch kommen. Und da heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also man könnte ja nach unendlich viel sagen, aber ich mache jetzt einen harten Schnitt. Wir kehren jetzt zurück auf die Erde und beschäftigen uns mit dem zweiten Punkt, die irdische Dimension der Himmelfahrt. Hier auf Erden, in der sichtbaren Welt, war die Himmelfahrt völlig unspektakulär, plötzlich war er nicht mehr da. Wenn Jesus wie eine Rakete in den Himmel geschossen wäre, dann wäre das eine Sensation gewesen, die Menschen wären begeistert gewesen, bis zur nächsten Sensation. Aber Jesus will keine Fans, er will Nachfolger. Und es ist auch komisch, die gleichen Leute, die zu Weihnachten scharenweise in die Kirche kommen, melden bei Himmelfahrt plötzlich Bedenken an. Kann das überhaupt sein? Ich habe irgendwo gelesen von einem modernen Theologen, die Himmelfahrt sei ja ein literarisches Komposit, also das hat sich jemand ausgedacht so quasi und die hat gar nicht in Wirklichkeit stattgefunden. Es ist leider so, dass diese Meinung, die Himmelfahrt, hat nicht wirklich real stattgefunden, mehr und mehr überhand greift und ja, praktisch Standard ist in der evangelischen Theologie, wahrscheinlich auch in der katholischen. Aber wo liegt das Problem? Zu Weihnachten ist Jesus vom Himmel heruntergekommen, zur Himmelfahrt ist er wieder heraufgefahren. Ob nun vom Himmel hoch, da komme ich her, oder zum Himmel hoch, da gehe ich hin. In beiden Fällen ging es um den gleichen Himmel, nur in verschiedener Richtung. Himmelfahrt heißt übrigens nicht, dass Jesus sich von uns entfernt, sondern im Gegenteil, dass er uns näher kommen kann. Jesus geht nämlich weg, damit er überall sein kann. Zu seinen Erdenzeiten konnte er nur an einem Ort zugleich sein. Heute kann er zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt sein und das gleichzeitig. Ich drücke es mal anders aus. Er musste bei der Himmelfahrt sichtbar verschwinden, damit er unsichtbar bei uns sein kann. Durch seinen Geist ist er jetzt überall, wo seine Leute sind, auch hier in Riedlingen, in Massenbach, an jedem Ort der Welt. Das konnte Jesus vorher ja nicht. Jesus war entweder in Kana, in Kapernaum, in Jerusalem, in Bethanien. Mit der Himmelfahrt kann er überall sein, durch seinen Heiligen Geist. Jetzt kommt er zu uns Menschen, überall. Er sagt nämlich, ich bin bei euch alle Tage, bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das konnte er vorher nicht. Darum ist Himmelfahrt ein großes Freudenfest. Man kann Jesus also noch viel näher kommen als die Jünger, die mit Jesus Kontakt haben, als sie ihn gesehen und betastet haben. Jetzt will er durch seinen Geist in uns selber Wohnung machen. Noch näher geht gar nicht. In uns, in unserem Herz will Jesus einkehren, durch seinen Geist und Wohnung machen. Näher gibt es gar nicht. Und darum haben auch die Engel, die dort bei der Himmelfahrt mitgekommen sind, oder gekommen sind, gleich die Jünger darauf hingewiesen, was seht ihr nach oben, was starrt ihr da hoch in die Stratosphäre? Er ist doch hier bei euch. Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11. Und als sie nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und was bedeutet dann aber das für uns in unserem Leben? Es heißt in Vers 9, Apostelgeschichte 1, er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke, das wieder mit der Wolke, nahm ihn weg vor ihren Augen. Das Stichwort heißt also auch hier Wolke. Die Wolke Gottes, die Schechina Gottes, hat im Alten Testament eine besondere Bedeutung. Sie verhüllt Gottes Herrlichkeit für das menschliche Auge, weil wir das sonst gar nicht ertragen könnten. In der Wüste ist Gott dem Volk immer so verhüllt in der Wolke erschienen. Und zur Entrückung, das habe ich schon gesagt, wird Jesus ebenfalls in einer Wolke kommen. Wenn also ihn eine Wolke aufnimmt, dann geht er ein in Gottes Herrlichkeit, die uns aber verhüllt ist, die wir nicht sehen können und sehen dürfen. Die Jünger bleiben allein zurück und sehen nur noch die Wolke. Aber wer nur auf die Wolke blickt, dem fehlt im Wortsinn der Durchblick. Der ist irgendwie, der hat einen Nebelblick, den mussten ihnen erst die beiden Engel verschaffen. Und auch in unserem Leben gibt es diese Wolke, die uns den Blick vernebelt. Zum Beispiel, wenn ich mich in meine Probleme hineinbeiße, dann ist mein Blick oft von einer Wolke verhüllt. Die Wolke verhüllt die Herrlichkeit Gottes vor meinen Augen. Und die Wolke, die mir die Herrlichkeit Gottes verhüllt, ist oft die Frage nach dem Warum. Warum muss gerade mir das passieren? Warum gerade ich? Diese Frage führt nicht weiter, sie benebelt nur unseren Blick. Liebe Geschwister, fragt nicht warum, fragt zu welchem Zweck. Jesus ist weggegangen, um uns im Heiligen Geist näher zu sein. Auch wir werden unsere Himmelfahrt erleben bei der Entrückung, aber ohne Himmelfahrt gäbe es keine Entrückung. Wenn Jesus nicht im Himmel ist, kann er uns auch nicht in den Himmel holen. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann waren es manchmal auch Schwierigkeiten und Probleme, die mich weitergebracht haben. Aber erst wenn ich so weit bin, und das war ich auch nicht immer, dass ich fragen kann, zu welchem Zweck, dann kann sich auch mal die Wolke lichten und du siehst klarer, was Gott mit dir vorhat. Es ist auch das Wort der Bibel, das göttliche Wort, das uns hilft und das uns die Augen öffnen kann. Ja, es stimmt, Jesus ist weggegangen, um uns näher zu sein und nochmals zu mitschreiben. Jesus ist uns durch die Himmelfahrt nicht weggenommen worden, nie und nimmer. Im Gegenteil, durch seine Himmelfahrt kommt er uns erst recht nahe. Und noch ein letzter Gedanke der irdischen Dimension. In unserem Text heißt es, er hob seine Hände und segnete sie. Im Alten Testament waren es die hohen Priester, die den Segen mit erhobenen Händen gesprochen haben. Jesus fährt demnach als der hohe Priester des Neuen Testamentes in den Himmel. Das war sein Abschiedssegen. Und dieser Segen gilt auch für unseren Dienst, für unseren Zeugendienst, bis Jesus wiederkommt. Das Dritte, die himmlische Dimension. Wir Gläubigen haben einen Verkläger, der uns Tag und Nacht vor Gott verklagt. Offenbarung 12, Vers 10. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Dieser Verkläger ist der Teufel. Er zeigt jede Sünde auf, die wir begangen haben. Und noch steht er Tag und Nacht vor Gott und verklagt die Gläubigen, so wie er es auch bei Hiob getan hat. Der Widersacher Gottes wird auch gegen uns Anklage erheben. Er wird unseren Glauben anzweifeln, so wie bei Hiob. Er wird auch vor Lügen nicht zurückschrecken. Und das ist nun die Aufgabe Jesus seit seiner Himmelfahrt, dass er sich vor Gott, dem ewigen Richter, für uns Gläubigen einsetzt. Also, was bringt uns die Himmelfahrt? Jesus ist unser Fürsprecher, der für uns eintritt. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus ist unser himmlischer Rechtsanwalt, unser Fürsprecher, der uns vertritt beim Vater. Bei jeder Schuld, für die wir vom Teufel verklagt werden, sagt er: Halt, Verkläger, diese Schuld ist bereits bezahlt, ich habe sie bezahlt. Wenn du vor einem weltlichen Gericht angeklagt bist, hast du einen Rechtsanwalt, der dich verteidigt. Aber eines kannst du auch vom besten Rechtsanwalt nicht erwarten, dass er deine Schuld auf sich nimmt. Dafür musst du schon selbst gerade stehen. Aber Jesus ist nicht nur unser Rechtsanwalt, der uns verteidigt, er nimmt auch noch unsere Schuld auf sich. Es ist, als habe er unsere Schuld begangen. Das lateinische Wort für Rechtsanwalt ist Advocat oder Advocatus. Wenn ich es mal wörtlich übersetze, ad vocare, der herbeigerufene, vocar rufen. Jesus bietet allen die Möglichkeit, ihn als Rechtsanwalt, als Herrn und Heiland herbeizurufen. Deshalb ist die entscheidende Frage, die sich den Menschen stellt: Kennst du Jesus Christus, den Fürsprecher vor dem Thron Gottes? Hast du den Rechtsanwalt schon herbeigerufen? Und wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, dann darfst du dich freuen, dass Jesus in den Himmel gefahren ist und für dich eintritt. Nochmals in Vers 52. Sie gingen nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Alle Jünger bis zum heutigen Tag haben allen Grund zur Freude. Jesus, unser Herr, hat den Thron bestiegen. Im Psalm 110, Vers 1 lesen wir: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Wer spricht hier eigentlich zu wem? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Der Herr, das ist Gott, mein Herr, das ist Jesus. David nennt also Jesus seinen Herrn, das ist erstaunlich im Alten Testament. Da sagt also der Vater zum Sohn: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Dann bricht das Gespräch ab, aber es geht sicher weiter. Und der Hebräerbrief schreibt, dass Jesus beim Vater Fürsprache für uns einlegt. Wenn das kein Grund zur Freude ist, Jesus macht uns zum Thema im Himmel. Und noch etwas ist wichtig: Der Vater erhebt den Sohn und nicht der Sohn erhöht sich selbst. Er hat sich erniedrigt. Der zu Ehrende sitzt bekanntlich auf der rechten Seite. So erhöht der Vater seinen Sohn. Damit erkennt er ihn als ebenbürtig an. Und da wird deutlich: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und viele Schriftaussagen bezeugen, dass der Vater seinen Sohn geehrt haben will. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Vorhin haben wir das Lied gesungen: Jesus Christus herrscht als König, eine Nachdichtung dieser Verse. Und dabei haben wir ja auch die bemerkenswerte Strophe gesungen: Trachten irdische Monarchen, dieses Herdlein anzuschnarchen. O, sein Hirte lacht dazu. Er lässt diese kleinen Großen sich die Köpfe blutig stoßen und den Schafen gibt er Ruhe. Ja, wegen dieser Strophe müsste sich der Hiller wahrscheinlich heute vermutlich vor Gericht schon verantworten. Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auch die Mächtigen dieser Welt müssen ihre Knie vor Jesus beugen, wenn sie vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Bei der Himmelfahrt kehrt Jesus zurück zum Vater im Himmel. Das Jauchzen im Himmel ist das Siegeslied über Tod und Hölle. Und wir jauchzen, weil er uns den Weg in den Himmel geöffnet hat. Und je mehr wir erkennen, dass Jesus der erhöhte Herr ist, desto gewisser sind wir, dass wir eine Heimat haben. Was kann uns also schaden? Ein verhauenes Examen, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod,
Für uns gilt spätestens mit unserer Himmelfahrt ist das irdische Leben vorbei, egal wie schlimm es war. Was bringt uns also die Himmelfahrt? Ein Lied, das wir nachher singen, gibt uns die Antwort. Auf Christi Himmelfahrt allein, ich meine Nachfahrt gründe und alle Zweifel, Angst und Pein hiermit stets überwinde. Denn weil das Haupt im Himmel ist, wird seine Glieder Jesus Christ zur rechten Zeit nachholen. Amen.
Wenn es möglich ist, dann erhebe dich bitte zum Gebet. Ich danke dir, mein Herr, für diese gesegnete Predigt und dass du jetzt wieder mitten unter uns warst, dass wir dir treu dienen in unseren Diensten, in der Gemeinde. Ich lege dir jeden Einzelnen, der hier ist, der im Livestream zuguckt, dass du da Trost und Segen schenkst, dass du durchträgst. Du kennst von jedem Einzelnen die Schwächen, aber wir wissen, dass du selbst sagst, in den Schwachen bist du mächtig und darauf trauen wir, darauf vertrauen wir. Ich lege dir jetzt auch noch unseren Prediger hin, dass du auch da nochmals Heilung schenkst. Danke für seinen Dienst, den er immer in der Gemeinde tut. Danke dafür und segne und stärke ihn weiterhin. Und auch lege ich dir nochmals unsere Gemeinde hin, dass du auch da deine schützende Hand weiterhin über die Gemeinde hältst und wir weiterhin deinen Namen in dieser Gemeinde hochpreisen. Dir sei Lob und Dank. Amen. Dann beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.